Herr Heinrich, bevor wir Ihnen das Mikrofon nun ganz überlassen, möchte ich Ihnen noch drei Fragen stellen. Vielen sind Sie als Chemnitzer bekannt, kommen aber ursprünglich aus dem Siegerland. Sagen Sie uns doch bitte ein paar Stichworte zu Ihrem Leben.
Ich bin im Siegerland geboren, habe aber nur 3 Jahre dort gelebt und dann haben meine Eltern entschieden, da hatte ich noch kein Stimmrecht in der Familie, dass das hätte umstimmen können, im Badischen zu leben. Und dort bin ich dann aufgewachsen, Schule, Studium in Freiburg im Breisgau und habe erst Sozialpädagogik studiert, dann auch in Freiburg dort gearbeitet, in dem Fall schon als Sozialarbeiter der Heilsarmee in einem Projekt mitten in der Innenstadt, wo so alles auf einen einprasselte, was so am Rand der Gesellschaft durch Freiburg damals lief. Und dann haben meine Frau und ich uns einige Jahre später entschieden, die Ausbildung bei der Heilsarmee, also die theologische Ausbildung zu machen. Die Ausbildungsstelle ist in Basel und wurden dann ordiniert 1997 und sind dann per Marschbefehl, bei der Heilsarmee hieß das früher so, nach Chemnitz geschickt worden und sind seitdem fröhliche Sachsen. Okay. Das war jetzt die Steno-Version, ne?
Ja, ist okay, vielen Dank. Wenn Sie das eben eingespielte Video sehen, macht Sie das wütend, was Sie da hören, oder sind Sie gewohnt, solche überwiegend negativen Meinungen über Politiker zu hören? Wie geht es Ihnen mit den Antworten der Menschen?
Gut, wütend weiß ich nicht. Es gibt einzelne Aussagen, die mich wütend machen, da waren jetzt nicht so viele bei, außer dass sowohl Jesus als auch Frau Merkel fehlzitiert worden sind. Also Jesus hat nie gesagt, dass wir nicht hier sind, sondern hat beides gesagt. Ne? Und ja. Frau Merkel hat nie gesagt, dass die Mehrwertsteuer nicht erhöht wird. Sie hat sogar vorher angekündigt, nur einen Prozentsatz anders angekündigt. Aber sie hat gesagt, die wird höher. Also es ist schon seltsam, wenn Menschen dann etwas zitieren und das dann nicht so ist. Und dann kann man kaum antworten, weil das wirkt sofort wie Rechtfertigung. Das macht es dann mühevoll, in den guten Austausch zu kommen. Dass so viele Menschen das so denken, das ist mir bewusst. Da wünschte ich mir einfach mehr Kommunikation. Also ich möchte das hören. Deshalb bin ich froh, dass ich das jetzt gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr alles gezeigt habt, was ihr auf der Straße gehört habt. Aber ich würde das gerne noch viel öfter hören. Ich würde viel mehr gerne noch Briefe kriegen oder ordentliche Briefe, ja?
Ja.
Von 10 Briefen, die ich kriege, jetzt, ich bekomme seit 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden hauptsächlich zu 3 Themen ganz viele E-Mails. Und die meisten davon, 90%, sind mehr oder weniger unter der Gürtellinie. In der Art der Ansprache und in der Art der Formulierung. Und das finde ich, das gehört sich für Mitteleuropa nicht. Ja, also es gibt so einen mitteleuropäischen Anspruch von, wie man miteinander umgeht. Jetzt muss nicht jeder sehr geehrter sagen, ja? Aber er kann mich wenigstens mit Namen ansprechen. Und bis hin zu, dass Briefe mit Volksverräter anfangen und Ähnliches. Und wenn man sich das immer sofort zu Herzen nehmen würde, dann wäre man die nächsten 3 Stunden erstmal geliefert und kann nicht mehr ordentlich beurteilen, was als nächstes käme. Also manchmal macht es mir Mühe, ich würde es trotzdem gerne öfter hören, allerdings auch dann gehört werden, nicht nur in Rechtfertigung, sondern auch in ordentlichen Antworten.
Okay, also wenn ich das kurz sagen darf, das waren schon so ziemlich alle, die wir gesprochen haben, aber man muss dazu sagen, dass sich ungefähr 80% der Leute gar nicht äußern. Die gehen einfach weiter und winken ab.
Ja, das ist mir bewusst, aber wenigstens so viele hätte ich schon zwischendurch gerne gehört. Das passiert wirklich sehr selten, dass Leute ganz konkret sagen, auch mal zu einer Bürgersprechstunde kommen, auch mal ganz einfach sagen, haben Sie das noch mitgekriegt? Meistens fangen die Briefe an, Sie kriegen ja nie mit das. Ja super, wenn es mir keiner gesagt hat.
Ja. Okay, die dritte Frage. Wenn Sie die momentane Flüchtlingssituation in Europa und Deutschland sehen, haben Sie da manchmal das Bedürfnis, wieder bei der Heilsarmee an der Basis zu arbeiten?
Okay, ich dachte, die Frage geht in eine andere Richtung. Wir haben es nicht abgesprochen. Nee. Ich dachte jetzt, was mich da dran bewegt, weil das bewegt
kommt
mich
vielleicht
pausenlos.
In Ihrem Vortrag sowieso noch was dazu und deshalb.
Macht mich vollkommen fertig. Aber nein, ich würde nicht gerne jetzt im Moment zur Heilsarmee gehen. Das braucht da die Leute. Aber einer der Berufungsmomente für mich, auch in die Politik zu gehen, war, wo ein Kollege von mir, auch Sozialarbeiter, Randgruppen, selber mal Heilsarmee-Offizier gewesen, auch auf so einer Bühne stand und sagte, es braucht diese Menschen, die an der Basis arbeiten. Es braucht diese Menschen, die sich um die Menschen kümmern und so weiter. Und dann, und ich saß da hinten irgendwo und Und es braucht die Leute, die hingehen in der Gesellschaft, mit an die Stellen gehen, um die Strukturen zu verändern. Damit es dann den einzelnen Sozialarbeitern oder Helfern oder Seelsorgern möglicherweise leichter fällt. Oder sie einen Pfennig mehr kriegen oder einen Euro für ihre Arbeit oder eine andere Unterstützung und Verankerung. Und habe ich gemerkt, da sollte ich vielleicht hin.
Vielen Dank. Ihnen gehört das Wort für Ihren Vortrag.
Einen wunderschönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Ich möchte mich an dieser Stelle zuerst kurz vorstellen, damit Sie wissen, wen Sie vor sich haben, denn am Schluss geht es ein Stück weit auch um die Geschichte, nicht vom CVJM in dem Fall, vorhin stand da noch der Titel oben. Mission Verantwortung. Ich war jemand, der wollte keine Verantwortung übernehmen. Ich war jemand, der in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist, im Badischen in dem Fall. Das war so christlich, das muss erstmal jemand toppen. Also wir können gerne nachher miteinander ringen im Einzelgespräch, ob Sie oder ihr da noch ein, ich will nicht sagen schlimmeres, aber steileres christliches Elternhaus habt. Aber meine Eltern waren, als ich drei war, ich bin mit 3 Jahren ins Altenheim gekommen. Das ist auch unterdurchschnittlich. und habe 15 Jahre da drin gelebt. Dieses Altenheim war nur gegründet worden für Menschen, die in den 60er und Ende der 50er Jahre als Christen ihre Rentenversicherung nicht bezahlt haben, weil sie glaubten, Jesus kommt wieder, bevor sie in Ruhestand gehen. Dann ist das Geld für die Katz. Das ist zwar dem Rentensystem nicht entsprechend, ist aber egal, aber es ist für die Katz Geld. Dann haben sie es lieber gespart und haben es in die Mission nach Haiti, Brasilien oder wo immer sie Missionare oder Einsatzstellen kannten, gespendet. In dem Haus, wo Menschen sich so dem Glauben verschrieben hatten, bin ich groß geworden. Und da fragt man sich natürlich, wo gehöre ich denn hin? Aber das war auch alles relativ kuschelig. Wenn die damals gewusst hätten, dass ich heute in die Politik gehe, da hätten die aber noch gesteigert für mich gebetet. Aber aus ganz anderen Gründen, als dass ich diese Gebete gerne gehabt hätte. Ich habe mich gescheut, nicht nur Verantwortung zu übernehmen, obwohl ich das immer gut geheißen habe, sondern auch irgendwo vorne dran zu stehen. Bis ich in der Sozialarbeit in Freiburg damals und später auch dann, als wir geschickt wurden nach Chemnitz, Verantwortung, Pastor auf der einen Seite in der Heilsarmee, auf der anderen Seite Sozialarbeit mit anleiten sollte. Immer habe ich gedacht, das müssen wir als Team machen und demokratisch entscheiden und dann stelle ich mich gerne vorne dran und sage das. Aber ich dachte immer, das ist auch was Schlechtes. Nicht nur Politik, sondern auch Chef sein, Verantwortung tragen. Und da musste in mir was passieren, bis ich, und ein Teil dessen wird auch jetzt Thema mit sein, bis ich bereit war und auch den Mut hatte, dann tatsächlich auch mal den Staffelstab in die Hand zu nehmen und zu rennen. Ich war also Sozialarbeiter. Wir sind in den Jahren in der Heilsarmee wirklich die Menschen teilweise aus meinem Café, was wir dort von nachmittags um 5 bis abends um Mitternacht hatten, gestorben. Durchschnittsalter 28 Jahre alt. Und ich glaube, in den 6 Jahren, in denen ich in Freiburg gearbeitet habe, waren das 16 Leute, die mir da als Freunde gestorben sind. An Lungendurchschuss, weil der Polizist einfach etwas schneller war als er selber mit dem Messer. An Erfrieren unter der Brücke, man kann sich das für Deutschland gar nicht vorstellen. Man denkt da an Bangladesch oder die Bronx von New York. Und ich musste schon ein wenig innerlich, ich sag's mal bildhaft, auf Wasser gehen, wenn ich das alles, ne, ich habe gerade das fromme Elternhaus beschrieben, und jetzt in so ein mitten in die Gesellschaft gestellt sein und das aushalten. Und abends dann um 1, wenn wir dann aufgeräumt hatten, geputzt und noch miteinander gebetet, nach Hause fahren, da musste ich diesen Mülleimer, der ich tagsüber für die Leute sein wollte, auch wieder leeren, sonst wäre ich in 3-4 Tagen knallevoll gewesen. Und ich glaube, viele Christen sind irgendwann voll, weil sie irgendwann nicht gelernt haben, ihre Sorgen wieder auszukippen, loszuwerden. Alle eure Sorgen werfe auf ihn. Und dann hat Gott mir in der Zeit, so habe ich es zumindest wahrgenommen, gelehrt, diese Verantwortung in diesem Café und eine zweite Einrichtung zu übernehmen. Und ich wuchs da in kleine Aufgaben rein, in die größere Aufgaben, die ich mir vorher nicht zugemutet hätte. Dann habe ich, wie ich vorhin gesagt habe, mit meiner Frau dieses Studium gemacht, sind nach Chemnitz geschickt worden. Da bist du erstmal Chef. Da bist du Leutnant der Heilsarmee, Offizier. Und dann hast du Leute, die für dich arbeiten und du setzt Ziele. Und Ich erinnere mich an eine Stelle, und die war für mich tatsächlich auf diesem Weg, dann später in der Politik zu landen, sehr, sehr entscheidend. Ich habe natürlich als Sozialarbeiter immer dreifältig gedacht und dann als Heilsarmee-Offizier, als Pastor. Das eine war die Evangeliumsverkündigung und die Seelsorge an den Menschen, also nicht nur sonntags. Das zweite war die soziale Arbeit, dafür steht Heilsarmee. Das ist unser ureigenstes Gen. Aber als Sozialarbeiter wusste ich, ich kann nicht nur einfach sagen, du kommst und dann versuche ich dich zu behandeln und dann geht es dir hoffentlich besser, sondern dann brauchen wir eine Zusammenarbeit im Stadtviertel, eine Netzwerkarbeit. Und sowohl in Chemnitz auf dem Kassberg, wo die Heilsarmee schon über 100 Jahre dann ihr Domizil hatte, als auch später dem einen oder anderen wird es bekannt sein, im Fritz-Heckert-Gebiet, sind wir angetreten, um mit denen, die schon vor Ort arbeiten, mit den Netzwerken zu helfen. Ich beschreibe das immer so mit dem Begriff, den Grundwasserspiegel von Wohlheben zu helfen. Wenn Leute zu mir kommen mit einer Schuldnerberatung, die brauchen einfach, die sind vollkommen am Ende, was ihre Finanzen angeht, dann wussten wir zwei, drei Dinge zu sagen. Aber wir wussten dann, wer in unserem Stadtviertel der Ansprechpartner dafür ist. Und die wussten, dass man bei uns möglicherweise darum wusste und sie geschickt hatte. Und dieser Ansatz hat natürlich eine gesellschaftliche Bewandtnis gehabt. Und wir haben zusammengearbeitet. Und ich erinnere mich noch einmal an den Anruf. Nein, die Dame kam sogar. Und es kam tatsächlich vom CVJM auf dem Kassberg jemand. Und kam und kündigte sich zum Gespräch an und sagte, wir haben Sorgen, wir haben richtig Sorgen. Die Gruppe, die hier auf dem Kassberg richtig viel Mist gemacht hat, das ist ein Stadtviertel von Chemnitz, die hat, haben wir gehört, bei euch Hausverbot gekriegt. Das waren so 5, 6, richtig so 12- bis 15-Jährige. Die Leiterin war knapp 14. Die Gruppe wusste nämlich, strafunmündig, ja, die könnte machen, was sie wollte. Wenn die bei euch Hausverbot kriegen, dann muss ja schon der Regen nach oben fallen. Erklärt uns, was wir jetzt machen sollen. Und so haben wir miteinander dann abgesprochen, wie wir denen begegnen können. Aber auch der Stadt gegenüber mit ein, zwei anderen nicht christlichen Einrichtungen haben wir versucht, eine Sportnacht zu machen für Leute, die in unsere Einrichtungen kamen. Und ich erinnere mich, wie ich einen Vorschlag machte, wie die Konzeption für diese Sportnacht mit einer städtischen Halle sein soll. Und der Vorschlag, der passte aber unserer Bürgermeisterin dazu nicht. Bürgermeisterin für Soziales und Kultur. Und dann bekam ich einfach mal einen Anruf von ihr aus dem Rathaus. Und man verband mich mit ihr und sie sagte, ich würde jetzt gerne wissen, warum Sie das so und so vorschlagen. Und ich bin dann jemand, der, wenn er aufgeregt ist, sofort das Telefon nimmt und aufsteht und rumrennt. Ich weiß noch, wie ich ein Tiger in meinem Büro, weil ich habe noch nicht mit vielen großen solchen Politikern zu tun gehabt. Und dann habe ich versucht, in 3, 4 Sätzen ihr klarzumachen, warum ich das für richtig halte. Schweigen am anderen Ende. Und dann sagt sie, gut, machen wir so. Ich habe gedacht, das war mir zu viel. Und ich merkte, dass ich auf einmal durch diese kleinen Dinge des treuen Nachdenkens, des über den Einzelnen, das Beste suchen, eine Stimme bekam in meinem Umfeld. Da in dem Stadtviertel mit den anderen zusammen, aber dann auch eine Stimme auch in dem Städtischen, beim Jugendamt. Oder dann rief mal die Medien an und fragten, jetzt ist jemand unter der Brücke verstorben, im Winter erfroren. Ist das jetzt mehr geworden? Ist die Obdachlosigkeit schlimmer geworden? Oder ich erinnere mich, da weiß ich gar nicht, wie die auf mich kamen, aber die Schulnetzplanung sei gerade so schlimm, ob ich das auch so wahrnehme. Und ich wusste gar nicht, wie mir passierte. Was mir allerdings die Botschaft gab, dass Stimmen gesucht werden, die in unserer Gesellschaft für bestimmte Themen reden, die sich zu etwas stellen. Und natürlich schwebte immer in meinem Denken als Pastor, auch als Allianzvorsitzender damals für Chemnitz und dann jetzt auch als jemand, der sucht, nicht nur, dass es Einzelnen, sondern der Stadt gut geht, natürlich dieser Vers aus Jeremia 29 in Erinnerung. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, damit es euch gut geht. Und Und dann habe ich mich gefragt, heißt das, diese Stimme zu bekommen, auf einmal zu haben, kann das heißen, dass ich mich dort sogar noch mit einmischen soll? Und ich hatte da keine großen Träume, sondern ich hatte nur die Überlegung, dann mit anderen in einem Ortsverband politisch zusammen dann für bestimmte Themen zu stehen. Das ist also nicht nur die Stimme da aus der Heilsarmee, die manchmal ein bisschen skurril ist und dann auch lustig verkleidet. Das letzte Mal oder vorletzte Mal, als ich hier war und auch hier reden durfte, in dem Saal da weiter oben, da war ich noch mit Uniform hier und mit so langen Haaren. Und das fanden die Leute ein bisschen putzig. Die denken, die Heilsarmee, das machen die schon gut, wenn sie nur dabei noch einen Mund halten würden. Ne? Das gehört zwar uns natürlich unweigerlich zusammen, aber da war eine generelle Anerkennung. Aber es war dann eben nicht nur die Frage, soll ich diese Stimme als dieser Heilsarmee-Mensch einbringen, sondern kann ich mit anderen aus der Gesellschaft das zusammentun? Und deshalb bin ich damals der CDU beigetreten, um für diesen Stadtviertel, Teil von diesem ehemaligen Fritz-Heckert-Gebiet, mehr zu bewegen. Und ein Jahr später fragte man mich, ich hatte da in so einem Ortsverband mitgearbeitet, auch Verantwortung, kleine Verantwortung übernommen. Und dann habe ich andere gefragt, 2008, das müsst ihr mir jetzt mal erzählen, ich weiß so viel politisch nicht, als dass ich wüsste, wie man denn auf eine Liste von der Wahl bei einem Stadtrat kommt, wie man denn da beim Landtag, wir haben ja alles gewählt, was zu wählen war in dem Jahr 2009, da habe ich mich dann auch daran erinnert, an das Lied, ne? Das ist das Unmögliche im 2009. Ich meine, das war nicht der übliche Weg. Jemand, der ein Jahr in der Partei der CDU ist und dann sich für den Bundestag anmeldet, dass der auch tatsächlich dann am Schluss noch gewählt wird. Und ich habe ein Jahr vorher nicht gewusst, wie landet man da auf der Liste und wie wird man da nominiert und habe mir das alles erklären lassen. Klammer auf. Lernen ist ein guter Tipp. Einfach seine Gesellschaft zu kennen. Einfach zu wissen, wie der Hase läuft. Klammer zu. Und die Dame hat mir alles erklärt, wie man im Europawahlkampf, wer da aufgestellt wird, wie das dazu kommt, wie das im Bundestagswahlkampf ist, wie das für die Landtagswahl passiert und wie im Stadtrat. Eine Woche später sitze ich mit meiner Familie, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe 4 Kinder, die sind durchschnittlich 23,7 Jahre alt. Ich liebe Zahlen. Und ich rechne das immer so nachts mit, nein Quatsch. 3 davon sind inzwischen verheiratet und einer davon macht mich dieses Jahr zum Opa. Da freue ich mich schon drauf, das wird lustig für alle Beteiligten. Eine Woche später haben wir einen Kaffee trinken mit jemandem, wo wir einmal vorher Kontakt zu hatten, eine Familie, aber unsere Söhne sind in die gleiche Klasse gegangen. Und da sitzen wir im Garten, der Vater der Familie zeigt mir irgendwann das Haus, stolz wie Oskar, weil seine Frau hatte dieses Haus als Architektin konzipiert. Und dann sagte er zu mir, als wir hinten dann noch saßen, Herr Heinrich, Sie haben ja viel vor. Und ich sage, ich wusste nicht, was er will. Dann sagt er, ja, in Bundestag will nicht jeder. Und dann war ich sehr froh, dass ich gut saß, weil ich wusste nicht, wie er drauf kommt. Und dann sagt er daraufhin, auf meinen Blick, der sehr viel Fragezeichen wohl hatte, ja, das erzählt man sich. Das heißt, es ging ein Gerücht rum, dass der Heinrich in den Bundestag will. Und er hatte das geglaubt und mindestens einer hat es ja erzählt. Und dann musste ich mich ja mit dieser Frage auseinandersetzen, will ich in den Bundestag? Ich meine, ich war der, um den es da ging. Und dann habe ich natürlich, das kann man ja kaum wollen zu so einem Zeitpunkt, noch dazu waren die letzten Wahlen in Chemnitz für meine Partei da nicht so gut ausgegangen. Und dann merkte ich, dass eine Tür offensichtlich offen steht. Dass ich das zwar nicht wusste, wie das geht, aber ich dann auch gebetet habe, ich meine Frau gefragt, ich habe meinen Mentor gefragt, mit meinem Vorgesetzten geredet und habe mich dann nach einer längeren Fasten- und Betenzeit dafür entschieden, ich lasse mich aufstellen. Und das war dann ein sehr spannendes, kann sich vielleicht der eine oder andere vorstellen, ein halbes Jahr, ein Wahlkampf, wo man sowas noch nie gemacht hatte und dann tatsächlich gewählt zu werden. Und ich bereue das an keiner Stelle, ich werde immer wieder gefragt, ob ich das schon mal eine Zehntelsekunde bereut hätte. Vielleicht habe ich es mal zweimal eine Zehntelsekunde bereut, wenn mal so ein Mensch wirklich auf der Straße einen richtig angeblökt hat oder so. Aber, und das ist dann wirklich Blöken, das ist richtig bis hin dazu, dass es 20 Meter drumherum alle hören, was, gehen Sie doch zurück in den Westen! Und noch ein paar Sätze danach, also inhaltlich kam auch noch was. Und dann durfte ich drei Sachen dort lernen. Das erste ist, wie läuft denn der Hase da? Und das ist ganz schön anspruchsvoll, wie man da was macht. Das zweite ist, die Themen, für die man dann eingeteilt wird. Glücklicherweise auch genau die Themen, die einige genannt haben. Soziales. Eine Dame hat gesagt, dass wir besser mit den Ländern zusammenarbeiten, wo die Not so groß ist. Menschenrechtsthemen. Da hatte ich mich zwar auch für gemeldet, aber ich bin dann auch tatsächlich in den Ausschüssen gelandet. Und da muss man natürlich in die Tiefe arbeiten. Da muss man dem das Wasser reichen können, der in dem Ausschuss aus der eigenen oder der anderen Partei da drin schon 7 Jahre dran arbeitet. Und das dritte ist das Zeitmanagement, dass man auch wirklich weiß, welche Termine man absagen muss oder kann. Weil es gibt Abende, da habe ich 26 Einladungen in Berlin, am gleichen Abend. Und das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir der eine oder andere da mal helfen, aber ich muss dann aussuchen. Manches ist relativ schnell aussortiert und manches eben nicht. Und dann steht man trotzdem hinterher auf 3 Schlipsen. Aber wem geht das denn nicht, dass er mit seinem Amt oder seinem Job oder seiner Aufgabe Auseinandersetzungen hat, Schwierigkeiten, sie zu lösen im Alltag? Wir hatten mit dem zweiten Projekt in Chemnitz, mit der zweiten Gemeinde, die daraus entstand, mit einem Vers aus Jesaja 61, Vers 4. Wir haben das Projekt 614 genannt. Dort geht es darum, und ich will einen Plan geben, ich will Frieden geben. Das ist diese Passage, wo Jesus auch zitiert im Neuen Testament und sagt, was sein Auftrag war. Wir wollen Frieden und Hoffnung reintragen in den Stadtviertel, wo davon nicht so viel übrig ist oder war. Und natürlich unter diesem Grundgedanken, suche der Stadt Bestes. Aber das hieß auch, so nah wie möglich dahin zu gehen. Einige von uns sind da reingezogen in solche Blocks, um Berührbarkeit zu haben. Wir haben ein Kinderprojekt gestartet. Da drin haben diese Kinder, die dann kamen, auch in der nächsten Woche zu Hause besucht, um sie auch wieder einzuladen, aber um auch Kontakt zu den Familien zu kriegen, um rauszufinden, was in unserem Fall dort die Leute über uns sagen und was sie über ihre Nöte sagen, um rauszuhören, was ihnen tierisch wehtut, auf den Sack geht, sie kaputt macht. Und da beginnt Engagement in der Gesellschaft. Da beginnt Verantwortungsübernahme für die einen, die strukturell dieses Kinderprogramm gut vorbereitet haben, dass da eine gute Message drin ist, aber für die anderen, das zu organisieren, auch das Einzelnen darin zu dienen, bis hin zu Familien, die alleine vielleicht Schiffbruch erleiden. Und da komme ich natürlich auch ein bisschen zum Grundsätzlichen, zu dem, haben wir als Christen so eine gesellschaftliche Verantwortung? Sind wir beauftragt? Sind wir alle beauftragt? Geht das überhaupt? Ja, ich habe gesagt, ich bin in diesem christlichen Elternhaus. Die Eltern waren da gar nicht so sehr das Problem, aber in einem Umfeld groß geworden. Spaßhaft haben wir gesagt, das war der Piet Kong pur. Ja, ich bin auf Bäume gestiegen, ich liebte zu klettern, hatte mal den Spitznamen Affe. Ich bin auf Bäume geklettert und ich erinnere mich, wie eine Dame mal unten stand und einen Bibelvers zitiert hat, mit dem sie meinte, ich muss da wieder runterkommen. Ich vermute, es war so ein Satz wie, wer zu hoch hinausgeht, fällt tiefer oder sowas. Aber als 7-Jähriger merkst du dir das nicht. Und dort war kein Verständnis, sich in der Gesellschaft zu engagieren. In diesem Maß. Außer über Evangelisation und Bibelarbeit. Und man kann dazu fügen, was man noch an der Stelle für richtig hält. Soziale Arbeit. Aber wir stehen doch alle an Stellen, wo Verantwortungsträger gebraucht werden. Ich arbeite in Chemnitz jetzt in einem Sportverein. Die größte Not in diesem Sportverein ist nicht, wir haben sogar ein paar Erfolge, ist nicht, dass wir nicht die Sportgeräte haben, könnte auch besser werden, ist Menschen, die Verantwortung bereit sind zu übertragen, die in der Geschäftsführung, im Präsidium mitarbeiten, die sich auch mal belappen lassen, weil kaum bist du da drin, die haben ja ein paar deine Stimme gegeben, ne? Ihre Stimme gegeben, kaum bist du da drin, dann sind sie nicht mehr ganz so fröhlich. außer über den Teil, dass du es machst und nicht sie. Und wer als wir als Christen, die ein Rückgrat mitbekommen haben, dass es uns eigentlich nichts ausmachen dürfte, was Leute über uns denken, weil unsere Definition von woanders herkommt als Kinder Gottes, wer ist selbst mit wenig Kenntnis, mit keiner Kenntnis sollte man keine Leitung übernehmen, aber eigentlich dazu berufen, für Menschen, mit Menschen, sie zusammenzuführen, Brücken zu bauen, Verantwortung zu übernehmen. Und das kann anfangen in ganz kleinen Bereichen, wie im Klassensprecher. Ich erinnere mich, wie meine Tochter nach Hause kam, die ruhigste. Und darunter gelitten hat, dass in ihrer Klasse hin und wieder gemobbt wird, Einzelne. Sie nannte sogar die Namen. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf. Und zwar teilweise von den Klassensprechern aus und zugelassen bis hin zu aktiv. Und hat darunter gelitten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast natürlich jetzt ein kleines Stück Verantwortung. Jetzt musst du das zumindest sagen. Das, also nicht nur zu Hause bei uns. Du musst das ansprechen, du musst diese Ungerechtigkeit ansprechen. Und dann hat sie das an einer Stelle gemacht. Bei der nächsten Wahl zum Klassensprecher sind die zwei abgewählt worden und sie wurde es. Das wollte sie gar nicht. Also ich meine, sie hat sich dann aufstellen lassen, aber das war gar nicht ihr Plan gewesen dabei. Aber weil sie aufgestanden ist, um für Gerechtigkeit zu sprechen und für einen Schwachen und gegen diese Misshandlung. Sind wir bereit, diese Worte zu sprechen? Eine der, wie ich finde, politischsten Aussagen des Alten Testaments ist, Stimme für die zu sein, die keine Stimme haben. Und das ist Politik, das ist nicht Parteipolitik, kein Problem. Und viele von uns fürchten uns davor, ich auch. Aber da sind doch die ersten Ansätze, wo wir für die Rechte von Menschen, jemand nannte vorhin in dem Clip, für Menschenrechte einzustehen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir als Christen gefordert sind, sei es in der Schule denn als Klassensprecher, sei es als Elternsprecher, sei es möglicherweise als Rat in der Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht die Ortsgemeinde, sondern ich meine die Kirchgemeinde. Auch da braucht es diese kleinen Leiter und die Verantwortungsträger, die auch mal Missverständnisse aushalten und deshalb trotzdem nachts gut schlafen können. Und nicht möglicherweise scharf reagieren. Und wenn sie scharf reagiert haben, sich entschuldigen. Die braucht es quer, sei es in Gewerkschaft, sei es in der Mitarbeitervertretung. Es braucht uns als diese kleinen Lichter oder die kleinen Salzkörner, die nicht nur sagen, was richtig ist und deshalb manchmal, und ich war selber so, deshalb nachts besser schlafen können. Wir haben unseren Job gemacht, wir haben von Jesus geredet. Und deshalb gibt es dann diese Bereiche, in denen wir, wie ich finde, ureigenst Verantwortungsträger von Gott und als Bürger unseres Staates in die Gesellschaft gesandt sind. Und sei es um der Werte willen, die wir immer wieder von uns, den Politikern, erwarten. Ich werde sehr oft auch aus unseren Kreisen angesprochen auf das Thema Abtreibung. Aber es hat mir kaum einer dazu mal geschrieben. 50% etwa der Christen in Deutschland sind da gar nicht dafür, dass Abtreibung wieder schärfer behandelt wird. Gehen Sie mal aus Jux und Dollerei morgen und übermorgen 10 Menschen fragen, ob sie wussten, dass in Deutschland Abtreibung verboten ist. Und welche Antworten Sie kriegen. Sie können eine Strichliste führen. Sie haben ja 10 Finger, einfach, ne? Hier die, die Ja sagen und hier die, die Nein sagen. In Deutschland ist Abtreibung verboten. Aber das weiß keiner mehr. Es ist verboten. Es ist nur mit diesem Umweg über bestimmte Scheine und einen Besuch und so weiter außer Strafe gestellt. Es ist verboten. Strafrechtlich verboten. Was ist in unseren Köpfen, in unseren Gemeinden so normal geworden, dass wir hinnehmen, dass es eigentlich erlaubt ist. Das ist nicht wahr, ist glatt gelogen. Wir müssen diesen Mund nicht aufmachen, dass wir das Gesetz nur verändern, und da bin ich trotzdem dabei, das zu tun, Denn es gibt Auswüchse dieses Gesetzes, was bis hin zu Spätabtreibungen führt, wo die Gerichtsverfahren so weit gegangen sind, dass man bis 10 Minuten vor einer Geburt abtreiben kann. Es ist in Deutschland inzwischen legal geworden über diesen rechtlichen Kniff. Und spätestens da wird es abscheulich. Aber infiltrieren wir die Gesellschaft, unser Umfeld damit, dass Abtreibung in Deutschland verboten ist? Dass wir da noch ein moralisches Rückgrat haben? Gestern war dieser Marsch für das Leben. Und auch da wird oft der Eindruck erweckt, als müssten die Politiker es erstmal verbieten. Dabei ist es verboten. Allerdings gibt es wirklich Regelungen, die zu ändern sind an der Stelle, ganz ohne Frage. Aber das ist eine Auffrage eines Wertes, den wir noch hinterfragen können. Wir alle sind Polis, um dem griechischen Wort nahe zu kommen. Wir sind alle Volk. Wir sind Teil der Gesamtheit derer, die nach unserem Verständnis auch in der Demokratie die oberste Verantwortung mittragen. Wir geben die dann hin und wieder ab, bei Wahlen, aber es sind unsere. Diese Stimme nicht abzugeben, und wir können gerne nachher diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, ich finde, disqualifiziert uns dann 4 Jahre mitzureden. Und ist übrigens, ich bin Menschenrechtspolitiker, für Christen und Bürger aus Nigeria eine Ohrfeige. Oder aus Vietnam. Oder für vielen anderen Länder. Wenn wir dieses Recht, was wir jetzt hier in diesen Breitengraden seit 25, 26 Jahren erst uns errungen haben, sie mehr errungen haben als ich in dem Fall, wenn wir dieses auf einmal so nichtig achten, dann ist derjenige, der 2 Tagesreisen in Nigeria sich auf den Weg macht, um seine Stimme einzugeben, den erklären wir doch zum Dummkopf. Und die, die das in Staaten sich seit Jahrzehnten wünschen, dass sie endlich mal mitbestimmen dürfen, für die muss das eine schallende Ohrfeige sein, wenn wir dieses Recht, dieses kleine, mag sein, Recht nicht in Anspruch nehmen. Und dann gilt es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle dann auch dafür zu sprechen. Klar, wir reden von den Parlamentariern, die haben schon im Namen Parlament, ja, das Gerede. Aber wir sind gefragt, nicht nur beim Thema Abtreibung, möglicherweise auch nicht nur zum Thema unseres Glaubens und der Glaubensausübung, sondern dann auch Stellung zu beziehen, wenn wir Dinge für Unrecht halten. Und nicht nur zu meckern über das, was möglicherweise falsch ist, sondern dann die Stimmen zu suchen und zu sammeln, um gegen etwas aufzustehen. Das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Und jeder muss nicht an jeder Stelle mitmachen. Aber hat uns Gott nicht an der einen oder anderen Stelle einen stärkeren Herznerv gegeben, einen stärkeren Pulsschlag für etwas, was uns wichtig ist? Beim einen sind es Behinderte, beim anderen sind es Gefangene. Und wenn du nicht weißt, was Gott da reinredet, dann fang mit dem an, wo dein Herz beischlägt. Oder wo ein Film dich an der Stelle zum Weinen bringt, was vor deinen Füßen ist. Und dann ist die Frage, wie gehen wir dann neben dem Reden mit unserem Wortschatz um? Wie reden wir über die? Teilweise hat man das vorhin in dem Clip gehört, wie man über die geredet hat. Machen wir das auch so? Und ich kann nicht sagen, dass ich das nie so gemacht hätte. Am Abend meiner Wahl habe ich eine Feier gemacht. Die Feier hatte ich auch organisiert, wenn ich verloren hätte, weil ich dachte, so ein Abenteuer erlebe ich nicht nochmal. Habe eine kleine Gruppe von Freunden gebeten, eine Musik zu machen, und dann haben wir gefeiert. In dem Fall war der Grund größer. Und irgendwann kam ein Bruder einer anderen Gemeinde auf mich zu bei der Feier und sagte: Frank, Bruder Heinrich, wir werden für Sie beten. Und das finde ich ja erstmal prima. Ich kann jedes Gebet gebrauchen, Klammer auf, auch aus diesem Raum. Jedes. Klammer zu. Und dann sagte er aber noch einen Zusatz zu diesem: Wir beten für Sie, Herr Heinrich, wenn Sie in diesem Haifischbecken sind. Vorsicht, bitte, ganz stark Vorsicht, wenn Sie diesen Gedanken weiterdenken. Was sagen Sie denn da? Ich hoffe nicht, dass dieser Bruder aus der Evangelischen Allianz Chemnitz das so gemeint hat. Aber was sagt er mir denn da? Frank, 4 Optionen hast du. Du wirst gefressen. Ich meine in den Haifischbecken, ne? Oder du wirst auch so, und deshalb beten wir für dich. Oder du kommst so schnell wie möglich da wieder raus, hat mir auch buchstäblich jemand gesagt. Oder du bist so ein unbedeutender Seestern am Rand, der allerdings am Schluss keinen Unterschied macht. Und die Aussage, die dahinter schwingt, ist, ich sage es jetzt mal nicht fromm, Haifisch. Nicht fromm heißt das, da oben sind alles Arschlöcher. Das sagt man da. Natürlich sind da ein paar Ausnahmen. Und Herr Heinrich, du bist es bis jetzt auch noch. Aber was sagen wir darüber? Ist das die Haltung, wo Gott gerne möchte, dass wir uns für unsere Obrigkeit beten? Noch dazu hat dieser Befehl, für die Obrigkeit zu beten, unter Paulus den römischen Kaiser betroffen. Das ist nicht die gleiche Kategorie wie Steinmeier, Merkel, Westerwelle oder wer immer uns da als Verantwortungsträger in Deutschland einfällt. Für die zu beten, suche der Stadt Bestes und betet für sie, damit es euch gut geht. Darf man sogar aus teilegoistischen Gründen offensichtlich machen. Was haben wir im Sinn, wenn wir an die dort denken, die doch nur das eigene im Sinn haben, keine Ahnung haben, faul sind? Das sind die Dinge, die man mir hin und wieder dann direkt sagt oder indirekt. Ich habe noch keinen meiner Kollegen von den 631 getroffen, der eine Woche hat, die unter 60 oder 70 Stunden im Schnitt ist. Vielleicht kriegt das einer besser hin, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keinen getroffen, der so liebend gerne gar nicht mehr privat aus dem Weihnachtsmarkt gehen kann. Das mag man als Politiker trotzdem da durchzumarschieren, weil man an jeder zweiten Bude angesprochen wird. Auf Politik oder nicht Politik. Oh, was machen Sie denn in Chemnitz? Dabei bin ich die Hälfte meiner Zeit dort. Meine Frau mag nicht, wir gehen dann immer woanders hin. Wir waren dann vor kurzem mal hier in Marienberg. Ja, also nicht vor kurzem, also Weihnachten, ne? Aber weil, und prompt hat uns dort jemand angesprochen. Meine Frau ist fast weggelaufen. Also nicht mir weggelaufen, sondern nur in dem Moment so ein paar Meter. Wie reden wir? Und wie beten wir für die? Wenn wir so denken über diese Menschen, dass sie Haifische sind, in der christlichen Welt in Amerika sind es die Löwen. Ah, die in der Löwengrube arbeitet man dann. Das denken die Menschen in der Kneipe nebenan. Und Römer, also Paulus 12, Römer 12, 1 und 2 sagt, verändert euch durch Erneuerung eures Herzens. Seid anders. Differenziert euch von dem, was in dieser Welt passiert. Und da ist wirklich die Frage, wie machen wir das in diesen Themen, die Alltagspolitik sind, die Alltagsverantwortungsübernahme sind. Ich habe mich mal riesig in die Nesseln gesetzt und da ist noch ein weiteres Thema, Geld. Reden wir noch über das Thema Geld? Und ich fand toll, dass die eine Dame gesagt hat, es müsste mehr in der Entwicklungshilfe den Ländern geholfen werden, wo die Menschen herkommen. Ja, also, dass man nicht nur über die Flüchtlingsarbeit hier redet, wenn die dann hier gelandet sind, sondern dass man früher anfängt. In verschiedensten Ländern. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir generell mit Geld um? Es ist leicht zu sagen, die Regierung soll da mehr ausgeben. Die meisten sagen uns, wir sollen weniger ausgeben. Auch auf dem Thema. Also bräuchte ich mal 10 Briefe von Menschen aus meinem Wahlkreis, hier aus dem Erzgebirge, die mir sagen, Herr Heinrich, wäre es nicht toll, wir würden? So einen Brief habe ich erst 2 Mal gekriegt in den Jahren. Aber ich habe zig gekriegt, dass wir da unser Geld rausschmeißen. Will ich Demokrat sein, der sich danach richtet, was die Menschen mir zuarbeiten und nicht nur, was ich selber für richtig halte, wofür ich auch gewählt bin, dann muss ich auch das andere hören. Und ich ermutige. Aber bei diesem Thema Geld, eine der größten Hindernisse, dass Gott zu uns redet, ist meine Überzeugung. Und dieses vierfache Ackerfeld, von dem Jesus berichtet, ist, dass unser Glaube auch eingeht darüber, dass wir uns so viel Sorgen machen. Sorgen haben ganz viel mit unserer Versorgung zu tun und unserem Geld, wie wir damit umgehen. Hunderte von Male redet die Bibel über Geld im Alten Testament. Was macht ihr mit euren privaten Häusern? Ich finde eure Opfer zum Kotzen. Ihr könnt die Übersetzungen nachsuchen. Das heißt dann nicht zum Kotzen, aber so ähnlich. Es wird der ähnliche Begriff gebraucht. Gott sagt, es wird mir speiübel, wenn ich sehe, wie auf der einen Seite mit diesem Wert umgeht, auf der anderen Seite nichts übrig habt für die Armen und Schwachen und den Tempel. Und wir gehen jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, wenn wir in den Laden gehen, sind wir Demokraten. Wir kaufen das eine und das andere nicht. Wir kaufen das, die einen sagen, Billigfleisch. Wir kaufen das aus unserer Region oder das aus das T-Shirt aus Bangladesch. Wir machen es uns leicht. Und ich mache am Schluss keinen Unterschied mit einem Gesetz, wenn alle trotzdem weiter das kaufen, was 10 Cent billiger ist. Bin ich bereit an der Stelle, man muss nicht alle Stellen gleichzeitig machen, ich will auch kein schlechtes Gewissen einreden, aber wir alle sind tagtäglich Mitbestimmer dessen, was morgen noch dort liegt. Und wirklich im Alten und Neuen Testament, hunderte Male, Gier, Geiz und Neid, auf der gleichen Ebene mit den schärfst genannten Sünden, wenn es überhaupt eine Art Liga davon gibt. Natürlich geht es auch um Frieden. Und auch nicht erst bei der Politik, sondern auch, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, wie ich über den rede. Ob ich dem eine Brücke schlage, ob ich dem einen roten Teppich der Gunst ausrolle, indem ich davon ausgehe, seine schlechte Reaktion hatte bestimmt mit seiner Migräne gerade zu tun oder Ähnliches. Wie arbeiten wir mit der Güte einander gegenüber, wenn wir mit Menschen zu tun haben, oder auch mit der Güte in der Qualität gemeint? Das ist ein Wert, den wir als Christen aufgefordert haben, sind. Auch Familie ist ein Thema, was die Politik natürlich prägen soll. Auch hier kam das zweimal vor. Aber wie ist das denn? Was haben wir denn mit innerhalb unserer Kirchen, innerhalb unserer Gemeinden für ein Familienbild zugelassen? Nicht gemacht, zugelassen. An vielen Stellen haben wir keine Stimme mehr. Unsere Lauterkeit und Ehrlichkeit, auch in den Diskussionen, die wir dann hin und wieder führen. Aber ich weiß, dass ich mich, ich habe da vorhin gerade gesagt, einmal richtig in die Nesseln gesetzt habe und da passte Ehrlichkeit und Geld zusammen. Ich habe mal einige Wochen auf dem Bau gearbeitet und wir waren auf Montage und dann wurde Freitag natürlich die Abrechnung gemacht und da standen Stunden auf der Abrechnung, die hatte ich nicht gearbeitet. Das war einfach der Vordruck der Truppe. Und dann habe ich den anders ausgefüllt und dann gab es aber Druck. Weil prompt der Chef natürlich wusste, dass ich im gleichen Auto wie alle anderen gesessen hatte. Und warum hatten die 2 Stunden mehr? Sind wir bereit, klar Kante zu beziehen? In meiner WG, ein Christ kommt im Mai zu mir und sagt zu mir, Frank, ich habe noch ein paar Quittungen übrig über ein paar Bücher. Die brauche ich nicht mehr für meine Steuererklärung. Kannst du die brauchen? Sorry, da habe ich kein Verständnis mehr. Was wollen wir denn irgendjemandem noch anderes sagen über Werte? Wann wollen wir denn Verantwortung übernehmen? Und was wollen wir erwarten von den Menschen, über die wir Verantwortung übernehmen? Wenn ich an Jesus denke, und deshalb hätte ich der einen Dame vorhin widersprochen, er hat nicht Politik gemacht. Ha! Ich meine, wir richten uns politisch bis heute nach seinem Datum, ne? Aber er hat die Frauen behandelt auf eine Weise, die unangemessen war und damals politisch nicht legitim. Die war nicht verboten. Aber sie war moralisch zweifelhaft und kulturell daneben. Er hat in seinen Predigten die Finger in Wunden gelegt, was Politik ist. Nicht Parteipolitik, aber das ist Politik. Dinge ansprechen, die im Argen liegen. Er hat Menschen angerührt, nicht nur um sie zu heilen, das ist auch passiert, sondern noch dazu, um ihr Herz zu beruhigen. Wie zum Beispiel diesen Obdachlosen, nein, den Aussätzigen, den er gar nicht hätte anfassen dürfen nach dem Gesetz Moses. Und nachdem er ihn angefasst hatte, war ganz klar, jetzt darf er 7 Tage nicht in die Kirche, also in den Tempel, sein Lieblingsort. Er war in dem Moment unrein geworden durchs Anfassen. Das hat er riskiert. Klammer auf, wie oft sind wir bereit, uns möglicherweise in unseren Gemeinden unmöglich zu machen, um Jobs von Jesus zu tun in unserer Gesellschaft? Klammer zu. Und jetzt nochmal zu diesem Politikteil als solches. Keine Stimme zu geben, von der wir denken, dass sie gebraucht wird. Und sie nicht ordentlich formulieren und an den Mann bringen oder die Frau oder die Partei oder die Medien, heißt Zustimmung zum System. Also nicht in der Kneipe die einen oder im Hauskreis die anderen und dann beten dafür und es wird schon werden. Alles, wo wir drüber schweigen, unterschreiben wir. Und ich bin über die letzten Jahre sehr stark mit dem Obrigkeitsgedanken von Paulus unterwegs gewesen. Er sagt, aller Obrigkeit untertan. Ne? Das hört sich für unsere heutigen Ohren ganz schön schwierig an. Aber wie ist das denn? Wer ist in Deutschland die Obrigkeit? Das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft gerne mal antworten. Wer ist in Deutschland die Obrigkeit? Man kann nichts Falsches sagen. Gerichte wären eine Obrigkeit, die sind allerdings, müssen sich nach den Gesetzen richten, die vorher gemacht wurden, richtig? Wer ist noch die Obrigkeit? Die Regierung für die Zeit, in die sie eingesetzt sind, genau. Das Volk, sagen wir, ne? Die Macht geht vom Volk aus. Dann repräsentiert durch Politiker, durch die Regierung. Aber wir sind eine Staatsform, die wir Demokratie nennen. Da mag der eine oder andere denken, naja, da ist ja viel von übrig geblieben. Aber Demokratie heißt, dass wenn wir nicht äußern, was wir an Widerspruch haben zu dem System, zu den Gesetzen, wenn wir das nicht tun, aber wir haben Widerspruch, dann kann die Demokratie nicht mehr funktionieren. Und dann sind wir nach Paulus der Obrigkeit nicht untertan. Das heißt, der Obrigkeitsbefehl, dieser Unterordnungsbefehl heißt, wenn wir Widerspruch haben, dann müssen wir es einbringen. Nicht unbedingt gleich mit Postern auf der Straße, aber wir müssen es einbringen. Das ist, so verstehe ich den Befehl. Wenn es keine Opposition, Arbeit, richtig Arbeit, gibt innerhalb einer Demokratie, ist es keine mehr. Aber das haben nicht irgendwelche da oben angezettelt, dass es die nicht mehr gibt, sondern die, die nicht mehr kommen. Bis ich die ersten Poster von Pegida gesehen habe, auf denen drauf stand, es gab ja mehrere Botschaften, auf denen drauf stand, ihr hört uns ja gar nicht, hatte mich noch keiner auf diese Themen angesprochen. Keiner. Und ich bin in meiner Stadt der Vertreter der Demokratie. Im Bund. Wie kommt das dann zu so einem Satz? Es braucht diese Stimme. Und wenn du sie nicht nennen kannst zu einem Gespräch beim Abgeordneten, dann schreibe es auf gute Weise auf. Frag einen guten Freund, ob man das falsch verstehen kann. Schick's erst 2 Tage später ab. Aber schick's ab. Und bitte um Rechenschaft. Wenn wir dieses Salz in der Gesellschaft sein sollen, dieser Stadt Bestes sein wollen und sollen, dann heißt das unter anderem, dass wir darin aufgehen. Salz wird nie als Korn konsumiert oder selten. Doch bei Brezeln vielleicht. Ne, da sind die so richtig als Korn obendrauf. Und trotzdem schmeckt es alleine nichts. Nicht so toll. Ihr sollt unter denen sein. Berührbar. Wie war dieser Satz? Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Selbst Gott, Jesus, hat sich nicht gescheut, hier unter uns berührbar zu sein, und zwar so gefährdet berührbar, dass er dabei gestorben ist am Schluss. Ja, wenn wir diese Nachfolger von Jesus sind, was heißt das denn dann? Wir reden hier im Erzgebirge so gerne von dieser, ich sag immer, die zweite Hälfte des Schrittes, nämlich Weihnachten. Da wird, ja, da kommt dieser Jesus, Gott, aus dem Himmel und tritt auf die Erde. Weihnachten. Aber der halbe Schritt vorher tritt er aus dem Himmel und macht sich anfassbar und berührbar und macht sich kaputtbar. Was heißt denn in dem Zusammenhang Nachfolge Jesu? Quer durchs Alte Testament erleben wir Politiker, die Diener Gottes waren. Und immer wieder auch mal einen, zum Beispiel Moses, der gesagt hat, Gott, ich habe gehört, was du gesagt hast, aber von mir aus, lass mich dran glauben, damit dein Volk wenigstens gerettet wird. Er opfert sich selbst. Ist bereit, selber hintanzustehen. Wie dieser Jesus in dem Bild mit dem Unberührbaren und selber nicht mehr in den Gottesdienst gehen konnte. Sind wir bereit, so Teile der Gesellschaft zu sein, dass vielleicht unsere Gemeinde uns nicht mehr als solches nur wahrnimmt? Es ist dann immer gut, wenn man kommuniziert, was man tut, ganz ohne Frage. Und das heißt aber eben ganz und gar nicht nur Parteipolitik. Dass ich da jetzt ausgerechnet gelandet bin, das ist für mich immer noch putzig. Und da vielleicht noch ein, zwei ganz kurze Elemente dessen, was ich da tatsächlich mit tun darf. Und den Rest lasse ich mich gerne fragen. Kannst du mir mal das rote Buch geben? Das habe ich vorhin vergessen. Ich bin im Menschenrechtsausschuss zuständig für meine Fraktion, bin ich stellvertretend Sprecher für verschiedenste Themen. Zum Beispiel Folter, Todesstrafe, auch Religionsfreiheitsthemen. Auch das Thema Wasser. Oh, das fällt mir gut. Das Menschenrecht auf Wasser, wo wir im Erzgebirge garantiert kein Problem damit haben, dass wir davon zu wenig haben. Und hier das Tal ist Zeuge davon, dass es hin und wieder sogar zu viel davon gibt. Ne? Aber das ist lange nicht in anderen Ländern so. Unter anderem in Jordanien, das wasserärmste Land der Welt, das im Moment mehrere hunderttausend Menschen aus Syrien aufgenommen hat. Mehrere hunderttausend. Und wir sind verantwortlich, dann auch in Flüchtlingslager zu gehen, zu schauen, wie können wir dort helfen. Zweiter Ausschuss ist Entwicklungszusammenarbeit. Und so war ich zum Beispiel im Oktober letztes Jahr in Nigeria. Ich habe beantragt, eine Reise zu machen, um unter anderem Christen, aber auch Muslime zu fragen, wie denn diese Situation mit Boko Haram ist. Und dann führte man uns teilweise, also ich musste von 8 Soldaten beschützt werden. Wenn man so 8 Soldaten bewaffnet vor sich im Jeep herfahren sieht, dann denkst du auch, fühlst dich wahnsinnig sicher. Es wird dir irgendwie latent direkt vor Augen geführt. Aber, und teilweise sind selbst diese 8 Soldaten nicht bereit gewesen, in bestimmte Straßen zu fahren. Und dann haben sie uns in ein totes Dorf geführt, in dem wenige Wochen vorher Boko Haram und auch andere durchgegangen waren und alle vertrieben hatten. Einige getötet. Und dieses Liederbuch fanden wir in der dortigen Kirche. Ich habe dann gefragt, den Pastorenfreund, der uns dorthin führte, also nicht der Pastor der Gemeinde, alles vom Sturm zerstört, alle fluchtartig offensichtlich den Saal verlassen. Das war 4, 5 Wochen, bevor ich dort war. Und dann traf ich von den verschiedensten Gemeinden, Kirchen, Werken, Baptisten und Katholiken, also nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern die Körperschaften. Und wir trafen uns für mehrere Stunden, um miteinander zu suchen, was könnte ich denn als kleiner Hansel da machen? Und man bat mich natürlich zwei Dinge zu tun, nämlich zu kommunizieren, wie es ihnen geht und um auch, also kommunizieren in die Politik nach Deutschland, aber auch den Christen in Deutschland und im Westen, wie sie sagten. Und ich sollte noch den Medien sagen, sie sollen nicht so einseitig über ihre Region berichten. Und dann kam relativ am Anfang, die dritte, vierte Person, sagte einen bemerkenswerten Satz zu mir. Und Herr Heinrich, vergessen Sie nicht den Christen in Deutschland zu sagen, dass sie nicht vergessen, auch für Boko Haram zu beten. Wir sollen, und das machen Sie offensichtlich selbst, Sie beten für ihre Feinde. Ja, wir beten ja manchmal noch nicht mal für unsere Freunde oder die relativ guten Chefs oder die relativ guten Politiker. Relativ. Im Verhältnis zu vielen Ländern, in denen menschenrechtlich richtig alles schief hängt. Und dann kann man tatsächlich mit kleinen Stimmen, auch mit der Kommunikation in Deutschland, auch in die Politik, zum einen den Menschen vor Ort Mut machen und zum anderen tatsächlich kleine Rädchen mit bewegen. Jeder in seinem Bereich. Und wie gesagt, mein Herz schlägt tatsächlich für Menschenrechte, für die Themen mit Religionsfreiheit. Und Gott hat das sogar irgendwo in meine Geschichte gepflanzt gehabt. Meine Eltern haben neben diesem Wohnen im Altenheim aufs Herz bekommen, eine kleine Mission, eine kleine Organisation zu gründen, die Geschwistern hinter dem eisernen Vorhang hilft. Das heißt, die nach Rumänien fahren, die hier in die DDR fahren, die teilweise geschmuggelt hat, da war ich noch gar nicht sprechfähig, da war ich schon Schmuggler. Also ne, da war ich 5, 6 Jahre alt, da war mir noch nicht klar, was da alles um uns herum passiert. Und mitunter die ersten Freunde, die ich dort kennengelernt habe, saßen hinterher im Gefängnis. Meine erste politische Tat war, noch bevor ich da meine Bürgermeisterin beeinflusst habe, dass er da die Turnhalle so gibt, war, dass ich mit 16 vor der Botschaft Rumäniens demonstriert habe gegen diese Gefangennahme meiner Freunde. Auf einmal merkte ich, wie Gott da so einen Kreis schließt. Vorhin habe ich in Klammern gesagt, findet heraus, wo euer Herz für brennt. Und wenn ihr nicht wisst, ob oder ob nicht, oder das wähle, macht so lange, bis er Nee sagt. Da hat er was reingelegt in uns. Da brennt ihr ja schon für. Und da bewegt in eurem Umfeld was. Verantwortung übernehmen hatte bei mir dann, von Verantwortung in der Heilsarmee, in Verantwortung in der Politik geheißen. Was das bei Ihnen, bei euch heißt, weiß ich nicht. Dankeschön.
Es soll an der Stelle noch eine kleine Fragerunde geben. Wir haben 2 Mikros, ne? Ich würde sagen, ich gebe Frank Heinrich das eine und Frank Klemm geht durch die Reihen und meldet euch einfach, wenn ihr eine Frage habt.
Habe ich Sie und euch jetzt totgeredet? Ich habe keine Albanien-Hilfe. Nee. Ich habe eine Organisation unterstützt als Schirmherr, die dort arbeitet und unsere Gemeinde, der Heilsarmee Chemnitz, hat 2 Missionare dort unterstützt. Aber das war jetzt keine eigene Aktion.
Hat jemand eine Frage?
Mich interessiert, wie Sie zu Gender stehen. Ich weiß nicht, ob das so weit führt.
Wahrscheinlich. Ich möchte an der Stelle ein bisschen Wogen glätten. Ich bin skeptisch, einige Themen davon, die tatsächlich auch zu Recht angesprochen werden, in der Auseinandersetzung. Ich weiß allerdings, dass auch in unseren Breitengraden hin und wieder dieses Thema bis hin zu falsche Aussagen darüber gemacht werden, dass es, wie es in der Gesetzgebung gehandhabt wird. Denn ich weiß, dass eine bestimmte Passage, die wir in Gesetzen einführen müssen, in dem Gesetzblatt muss ein Punkt stehen, der heißt, der prüft und belegt, ob dadurch eines der Geschlechter, Mann oder Frau, durch dieses Gesetz benachteiligt wird. Das muss immer geprüft werden. Wie die TÜV-Prüfung eines Gesetzes muss es auf dieses geprüft werden. Und seit wir das machen, gibt es weniger Ungerechtigkeiten innerhalb Gesetzgebung, die eine Benachteiligung oder Bevorteilung von Mann und Frau machen. Das nennt man Gendern eines Gesetzes. Das ist aber noch nicht das, was Sie meinen. Deshalb bin ich vorsichtig. Weil wenn wir das nämlich einfach sagen, dieser ganze Gender-Mist, dann hauen wir da was mit in die Tonne, was eine Errungenschaft in Deutschland ist. Also mit in die Tonne. Dass da drunter Dinge passieren, die nicht uns und mir nicht recht sind, ganz ohne Frage. Aber da müssen wir fachlich an meinen und rausarbeiten, was wir daran kritisieren. Gendern als solches ist eine Fortsetzung von der Gleichberechtigung. Und wenn wir dies nicht in unserem Land ordentlich machen, was wir immer noch nicht in allen Gesetzen tun, dann werden die Länder, und ich habe die gehört, Juristen aus Jordanien, Juristinnen aus Jordanien, die sagen, unser Staat beruft sich auf Deutschland. Die machen hier nicht weiter, warum sollten wir denn? Und dort ist die Ungerechtigkeit natürlich immer noch ein bisschen stärker. Es ist noch ein muslimisch geprägtes Land, es ist nicht ein eindeutig muslimisches. Aber da müssen wir aufpassen, zu differenzieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Auswüchse an der Stelle haben, aber das ist sehr oft die Frage von nicht nur Gesetzgebungen, also wir haben 16 Bundesländern, in zweien ist das gerade ein Riesenproblem und in dem dritten, Berlin, wird es ganz schief gehandhabt an vielen Stellen. Aber es ist ganz oft die Handhabung und Umsetzung. Was habe ich vorhin versucht zu sagen im Vortrag? Es braucht uns als Kindergärtner, als Medienmenschen, als Menschen, wo immer wir fachlich bestmöglich differenziert arbeiten, die dann etwas zulassen oder nicht zulassen. Und mir wird zum Beispiel von Christen sehr selten erzählt, dass es neben diesen Büchern, die darüber so sind, immer eine Auswahl von 7 verschiedenen gibt oder 9 oder sowas. Und dann derjenige, der dort der Rektor oder der Klassenleiter oder so ist, entscheidet darüber. Das heißt, es braucht uns als Eltern hinzugucken und in meiner Schule zu sagen, ich bitte Sie, dass dies nicht auf dem Programm steht. Und nicht zu fragen, macht ihr bitte, Baden-Württemberg ist das Beispiel in dem Fall, ja, die Gesetze so, dass das gar nicht vorkommen kann. Also deshalb, da würde ich einfach mir wünschen, an der einen oder anderen Stelle sauberer zu arbeiten, zu argumentieren, was die Frühsexualisierung angeht, was in diesem Thema ja ganz stark der Fall ist. Da sehe ich auch, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber das ist nicht eine Frage der Gesetzgeber, sondern unserer ganzen Gesellschaft. Ich weiß, wir haben diesen Fall vielleicht in Deutschland noch nicht gehabt, dass eine 7-Jährige ihre erste Diät macht, aus Schlankheitsgründen. Also Diät im Sinne von eine krankhafter Behandlung und weil sie schlanker aussehen will. Das ist noch nicht hier gewesen. Aber wir sind ja in den USA oder England immer nur ein paar Jahre hinterher. Quer durch unsere Gesellschaft, Poster, Betonungen, sind so voll auch akzeptiert von uns allen. Und übrigens nicht nur widersprochen mal mit einem Brief an den Abgeordneten, sondern nicht widersprochen im Alltag. Also in unserer Klasse oder in unserem Club oder in unserem, wo immer wir uns aufhalten. Deswegen, da würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr direkt bei unseren, wie man heute sagt, Peers, unseren direkten Nachbarn, unseren direkten Leuten, wo wir auch im Gespräch mit sind, diesen Einfluss ausüben, den wir haben. Denn die Verantwortung beginnt da. Aber an der Stelle werden jetzt schon 3 Themen angesprochen von Gender. Das führt weit.
Vielen Dank. Eine nächste Frage. Okay.
Den Vorwurf, ihr da oben und wir hier unten, den wirst du ja hin und wieder mal kriegen. Was glaubst du, was wäre wichtig auch für Abgeordnete, dass sie ja, vielleicht mehr an den Menschen dran sind? Du bist ja jetzt noch nicht so lange Politiker, du kommst ja von der Basis, aber es sind ja viele, die, sag ich mal, studiert haben, die wirklich vielleicht dieses ihr hier unten oder wir hier unten wirklich tatsächlich nicht kennen.
Wie viele kennst du denn? Die so sind, wie du es gerade beschreibst. Denn du hast gerade im Nebensatz oder im Schatten deiner Aussage ja zu mir gesagt, du kannst nicht verhindern, du musst nur lange genug da drin sein, dann geht es dir auch so. Also ja, ich meine, das steckt, ich meine, das habe ich noch nicht alleine gehört, oder? Die Frage ist doch, mit welchem Rückgrat, ja, ich meine Arbeit mache. Und sowohl in der fachlichen als auch in der Durchsetzung, dass ich Termine habe, wo ich Menschen höre. Wenn dann allerdings, mein Beispiel in Chemnitz, wenn ich dann allerdings nicht nur keine Zuschriften oder wenige kriege oder keine Anfragen, dass man ein Gespräch bei mir im Büro hat, ich habe die regelmäßige Sprechstunde abgeschafft, weil keiner kam. Jahrelang nicht, trotz Ankündigung und unten an der Tür stehen. Ich habe eine monatliche Sprechstunde, die heißt Happy Hour, in einer Kneipe. Ich habe früher den Spitznamen und immer noch, die Freunde von mir nennen mich immer noch Happy. Das heißt, das ist so eine Doppeldeutung. Ich habe mit dem Wirt ausgemacht, dass manche Getränke auch doppelt gegeben werden für einen Preis, ne? Happy Hour. Ich sitze Donnerstagabende von 9 bis 11 oder 12 hin und wieder alleine dort, trotz Facebook, trotz E-Mails, trotz Flyern, die wir in den Kneipen und so verteilen. Und dann frage ich mich, kann es sogar sein, dass ich gefährdet bin, nicht weil ich das nicht verhindern konnte, sondern weil die Leute, weil sie denken, wir sind nicht erreichbar, uns auch nicht versuchen zu erreichen. Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich merke, wie Menschen in meinem Umfeld, also meine Kollegen Abgeordneten, sehr wohl wissen, was in ihrem Wahlkreis passiert. Termine haben. Ich bin heute mit 3 Leuten gereist nach Deutschland und bin hier, ist mein erster Termin und mein einziger, außer dass ich meine Frau vorher gesehen habe und heute Abend noch mit ihr verabredet bin. Aber die beiden, die mit mir gereist sind, haben heute, obwohl wir heute Morgen um 11 gelandet sind, noch 4 Termine im Schnitt. Der eine 3 und der andere 5. Und zwar alles Termine, wo sie Leute treffen. Das heißt, das tun sie absichtlich. Gut, ich weiß einfach nicht, wen du dann vor Augen hast. Ja, genau. Aber weil es ein ganz einfacher, leichter Vorwurf ist. Das ist genau diese Aussage. Ich sage ja nicht, dass sie nie stimmt. Ich habe nur ganz oft erlebt, dass die Leute sagen, Herr Heinrich, Sie sind eine Ausnahme. Das Dumme ist, ich bin der Einzige, den die kennen. Das heißt, 100% der Abgeordneten, die Sie kennen, sind eine Ausnahme. Und wenn die dann meinen Kollegen von der SPD im Bundestag erleben und einen Vortrag mit haben, dann ist der auch eine nach dem Vortrag. Wie geht das? Machen wir es wie bei Römer 12, 1 und 2? Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, dass wir nicht einfach glauben, was uns gesagt wird. Das ist doch die beste aller Entschuldigungen, die da oben als die Outcasts, als die Unberührbaren zu beschreiben. Das ist doch das Leichteste. Es ist doch eher schwierig, wenn wir ihm, ne, da war die Aussage von der Dame, die erst gesprochen hat, die gesagt hatte, ja, die versprechen ja so viel und da wird da nichts von gehalten. Habt ihr schon mal gehört, dass 87% aller Versprechen der letzten Legislatur eingehalten wurden? Und die 13% waren nicht einhaltbar nach unserem System. Und ein paar sind tatsächlich hinten runtergefallen, ja? Aber waren nicht einhaltbar. Warum sind die nicht einhaltbar? Wir müssen wissen, dass wenn eine Partei ein Versprechen macht und dann mit einer Partei zusammengeht nach der Wahl als Koalition, die genau das Gegenteil sagt, ist eins von beidem nicht möglich. Ist doch logisch. Das sind die 13% in erster Linie. 87% der Dinge sind geschafft worden. Aber das kriegen wir natürlich nicht erzählt. Und da leide ich ein bisschen stark drunter, dass die Medien uns nämlich das, und es ist jetzt keine Medienschelte, sondern nur eine Wahrnehmung. Ich bin mit sehr positiven Gefühlen im Bundestag, man hat trotzdem seine Vorurteile. Auch so eins, ne? Ob es nicht doch diese Kollegen gibt. Aber das den Medien gegenüber, das ist sogar stärker geworden, das Vorurteil. Die meisten anderen sind abgeschwächt worden. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Aber vielleicht eine kurze Geschichte. Da ist am Tag meiner ersten Rede im Bundestag, ich wusste ja gar nicht, dass ich so oft reden durfte. Ich dachte, jetzt wirst du erst mal 4 Jahre hier hinten sitzen und zugucken, wie es geht. Die haben mich gleich mal ins Wasser geschmissen. Und am ersten Tag war die Debatte, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, über die 2 explodierten Laster in Afghanistan und die deutschen Befehlshaber, die dort die Freigabe wohl gegeben hatten. Kunduz. Und da war heiß diskutiert worden. Da sitzt, also nicht bei ihrem Platz, sondern davor, ja, Frau Künast und wettert in die Bude, während der Herr Westerwelle redet und blättert in der Bild. Großflächig. Und muffelt rein. Irgendwann ist dem Herrn Westerwelle die Hutschnur geplatzt. Ich bin nicht immer seiner Meinung gewesen, an dem Morgen aber sehr wohl. Und hat gesagt, Frau Künast, ich finde es unangemessen, wir haben hier Verantwortung, und da ging es um Leben und Tod. Wie können Sie jetzt hier, ne? Und dann dreht sie in dem Moment die Zeitung um und in der Bild war halt ein großer Bombentrichter abgelichtet an dem Tag. Am nächsten Tag in der Bild war das Bild mit der Bild und Frau Künast im Plenum. Es ist ja wahr, es war ja passiert. Kurz darauf soll, die Opposition wollte das, der Verteidigungsminister von damals, inzwischen Sozialminister gewesen, Herr Jung, reden, Rede und Antwort stehen. Das wird abgestimmt, dazu gab es einen lustigen Abstimmung, nämlich einen Hammelsprung, nennt man das bei uns, müssen wir alle durch die Tür. Und während wir alle uns sammeln, geht Frau Merkel vom Stuhl hier, erster, ne, der ist übrigens 5 Zentimeter höher als die anderen. Nicht, weil sie so klein ist, sondern weil der Stuhl das einfach zeigt, hier sitzt die Chefin. Und sie geht, steht auf, während wir alle da am Zählen sind, geht zur letzten Person, und das ist der Sozialminister, und hält die Hand auf den Rücken und sagt, wir haben ja nicht mitgekriegt, was er sagt, aber man brauchte kein Psychologe zu sein, ich halte den Rücken frei, lass da nicht Kirre machen. Ja, es war deutlich. Sie dreht sich um zurückzugehen, und dieses Bild ist das zweite Bild in der Bild am nächsten Tag. Und was steht im Rockschoß auf dem Bild? Frau Merkel dreht Herrn Jung den Rücken zu. 2 Tage später war er entlassen. Hat um eigene Entlassung gebeten, so rum. Das war alles wahr. Und ihr kriegt gesagt, dass das Plenum immer leer ist. Die Medien wissen, warum das so ist, aber das sagen sie nie. Es gibt eine klare Erklärung, die sind alle im Haus, die sind alle erreichbar. Aber wenn ich über die Honigbiene und den gemeinen Maiszünsler auch anwesend sein müsste, dann könnte ich meine Arbeit für Menschenrecht und Religionsfreiheit in der Zeit nicht machen. Das wird uns aber nicht erklärt. Ist nie eine Lüge. Also bitte, keine Lügenpresse. Aber es ist eine Tendenz. Und das kommt auch da drin vor. In diesem, warum haben die keine Ahnung? Die haben nicht Ahnung auf jedem Gebiet, sonst könnten wir ja alle Kanzler werden. Aber wir haben Ahnung von den Bereichen, für die wir eingesetzt sind, unsere Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, als Bürger wollten wir gute Vertreter in ihren Bereichen. Deswegen, sie stimmt die Aussage und es findet sich auch der, ne? Aber ich hätte jetzt gesagt, 80% sind nicht so. Und es mag auch mit der Länge der Jahre zu tun haben, kann sein.
Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn jemand mag.
Da hinten ist eine.
Sie waren schon dran. Vielleicht
da hinten ist eine in der Ecke, da hinten die Dame.
Ganz, ja, okay.
Ja, Sie sprachen vorhin kurz über Gender und Homosexualität und Abtreibung. Und dann liegt ja an die nächste Frage nahe mit der Sterbehilfe. Und wenn Sie sagen, Abtreibung ist bei uns nicht erlaubt, das mag sein, aber denken Sie nicht, dass die Gesetze dann doch dahingehend geändert werden müssten, dass es schwerer wird, zum Beispiel eine Abtreibung machen zu lassen. Denn es kann letztendlich, kommt da jede Frau ran, die das möchte. Und manche Frau wird auch gedrängt.
Ja, die Frage kann ich mit einem ganz kurzen Ja beantworten. Jetzt ist die Frage, wie? Wenn ich allerdings selbst von den Christen in Deutschland 50-50 als Aussage bekomme, was muss ich denn dann als Demokrat machen? Dann kann ich trotzdem noch sagen, ich bin dagegen, aber wir werden in Deutschland keine Mehrheit dazu kriegen. Wenn ich das nicht mal auf ordentliche, sachliche Weise auch von einem Juristen und Mitchristen zusammen gut vorbereitet bekomme, ich meine, wir wollen für 82 Millionen dann ein Gesetz verändern, dann muss man das ordentlich machen. Wir wollen auch nicht, dass so leichtfertig in anderen Themen Gesetze gemacht werden. Die bekomme ich nicht, die Aussagen. Deshalb meinte ich vorhin die Frage, wie gehen wir mit Familien auch in unseren Gemeinden oder Kirchen um? Das ist doch inzwischen schon, man macht doch keinem mehr ein schlechtes Gewissen, wenn er das tut. Und dann ist möglicherweise die ganze Familie befangen, diese politische Aussage mitzutragen und so einen Brief zu schicken. Weil man ja jemanden in der eigenen Familie damit outet, blamiert, richtet oder so. Das ist mein großes Problem. Ich bekomme wenige, die mir konstruktiv dieses so sagen. Dann kann ich mich hinstellen und sagen, ich habe 7 Chemnitzer. Ich habe in den 6 Jahren jetzt, ich möchte nicht lügen, vielleicht 5 oder 6 Themen so deutlich aus Chemnitz bekommen, wo verschiedene Chemnitzer zu mir gekommen sind und nicht irgendwie Copy and Paste, wie man heute sagt, ne? So, das aus Bayern. Ich habe zur Wahl von Herrn Gauck und Wulff habe ich damals 3000 E-Mails bekommen und 1000 davon sagten, lieber Abgeordneter aus Bayern. Ja, dann dachte ich, Sie meinen es ja vollkommen ernst. Aber Briefe von jemandem, der als Bürger seine Bedenken zu einem Thema äußert. Der Rekord war 15. Der zweitmeiste waren 7. Und bei den anderen weiß ich es jetzt nicht genau. So, dass mir noch deutlich in Erinnerung ist, welche Themen das waren. Es gibt kaum ein Thema, und glauben Sie nicht, dass wenn ich wegen 3 Leuten, die mir vielleicht aus Chemnitz schreiben, und ich vielleicht sogar noch der Einzige bin im Umfeld, in meiner Landesgruppe, der dann von 3 weiß, deswegen dürfen wir kein Gesetz verändern. Sorry, das wäre unlauter. Ich fordere Sie und euch damit auf, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Wir sind wie so ein Segel, in den es demokratischen Wind rein braucht. Demokratie passiert von Ihnen im Volk. Und wenn es eine Meinung zu etwas gibt, die habe ich vorhin gesagt, dann müssen wir sie äußern. Und wenn wir selber nicht fähig sind, das gut zu machen, dann müssen wir uns mit 3 zusammentun und einen finden, der es äußert. Aber zum Thema Abtreibung, da leide ich mehr darunter, dass das gar nicht anfassbar wird, als unter der leichten Antwort, dass ich sage, ja, da müsste was geändert werden. Und ich würde anfangen wirklich bei dem Fall der Spätabtreibung. Weil das für mich ein Skandal ist, der passiert ist, weil wir vorher die Gesetze nicht ordentlich genug strikt gemacht haben. Und die gleiche Gefahr besteht jetzt bei dem Thema der Sterbehilfe übrigens. Wenn wir dort nicht sehr gut aufpassen mit den Definitionen, dann kann es auch juristisch irgendwann ausgebeult werden und am Schluss haben wir das, was wir eigentlich am Anfang nicht wollten. Denn der Geist des Gesetzes, Paragraph 218, sagt, dass es keine Spätabtreibung geben darf. Der Geist des Gesetzes. Genau. Ja, nicht der Staat, sondern dann die Juristen. Es wird ausgenutzt. Aber wenn noch nicht mal die Christen sich da einig sind, was mache ich denn dann? Dann kann ich keine christliche Meinung einbringen. Sorry. Dann kann ich meine persönliche einbringen, die in dem Fall mit ihrer übereinstimmt. Aber ich kann nicht sagen, die Christen in Deutschland wollen. Geht nicht.
Und ich habe gedacht, jetzt wird alles anders. In den Kindergärten, in den Schulen. Zum Beispiel, dass wir in den Krippen und in den Kindergärten so viele Kinder hatten und die Mütter das nicht begriffen haben oder die Eltern, dass ein Kind unter 2 Jahren, sage ich mal, zur Mutter gehört oder zum Vater, also zu den Eltern und nicht in der Krippe rumweint nach der Mama. So, und jetzt haben wir die Wende lange hinter uns und jetzt wird das wieder propagiert. Das ist total richtig für die Kinder, also so zeitig möglich müssen die in die Krippe.
Richtig.
Und das kann ich alles nicht fassen.
Die Saat geht auf, die damals gesät wurde.
Ja, aber warum stimmen auf einmal alle zu?
Ganz einfach, weil wir alle nicht aufgestanden sind. Ich habe gewagt, in einer halb so großen Runde von Chemnitzern, die mich im Bundestag besucht haben, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ich habe angesprochen und habe gesagt, genau so wie Sie es gerade gemacht haben, ne? Ich hatte aber 5 Minuten Mühe, wieder Ruhe in diesen Raum zu kriegen. Weil fast alle darin aggressiv reagiert haben, haben gesagt, das ist unser Recht und das ist viel besser. Waren in deren Umfeld nie Leute, die so denken wie Sie? Oder waren nie Leute, die denken wie Sie und den Mund aufgemacht haben? Und da ist unsere Verantwortung, da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Das kann ich nicht beurteilen, jetzt bei Ihnen nicht und auch nicht bei generell, aber wir haben nicht, ein bisschen platt gesagt, den Arsch in der Hose, hier Farbe zu bekennen. Und dann verlangen wir es aber teilweise von uns da oben, ne? Das geht aber nicht. Es ist nicht legitim, ich darf meine persönliche Meinung sagen, das ist prima, mache ich auch. Ich stimme auch bei bestimmten Sachen anders als meine Fraktion ab. Auch übrigens ein Vorurteil, was da besteht. Man muss immer ja mit der Fraktion ziehen. Und Herr Kauder hat vor 6 Wochen natürlich genau diese Bresche betont. Das wird das ja immer noch so haben. Das ist Quatsch mit Dose. Es gibt ein Gesetz, was dagegen spricht. Er kann es nur erbitten. Und ich darf das persönlich machen, aber ich kann mich nicht auf die Christen berufen. In dem Fall ist übrigens auf unsere Geschwister der Katholiken weit mehr Verlass bei diesen Themen als auf viele andere.
Das sind ja die Mädchen, denn ich glaube, den Frauen wird es richtig eingeredet, ihr seid plemplem, wenn ihr nicht ganz schnell wieder genau. auf Arbeit geht und zu Hause bleibt. Und das kommt, das muss doch irgendwo zugelassen sein, damit, dass es überall steht, dass es da Bücher
gibt. Nee, das ist wie Mode.
Und so weiter.
Das ist wie Mode. Man redet nicht mehr gegen etwas. Ich habe vorhin gesagt, ich habe so lange Haare gehabt, ja. Die habe ich, seit ich 16, 15 war. Damals wollte ich damit älter aussehen. Später wollte ich damit jünger aussehen wahrscheinlich. Aber ich habe mich nicht darum geschert. Und bestimmt dreimal ging das in die Mode und wieder raus. Ich habe trotzdem lange Haare behalten, weil ich das mochte. Aber wo beeinflussen wir? Wo nehmen wir diese Verantwortung in unserer Gesellschaft? Wir müssen ja nicht alles machen. Wir müssen nicht für Bio kämpfen und Fairtrade und alles Mögliche. Wir werden ja wahnsinnig, ne? Aber diese Dinge, die, wie Sie die zwei Themen gerade genannt haben, uns persönlich auf dem Herzen sind, die müssen wir dann auch verkörpern in der Schulklasse mit blauen Flecken, die wir dann kriegen. Weil machen Sie das mal, sagen Sie mal das Gleiche in einem Umfeld von einem Elternabend. An den Tag werden Sie sich noch wochenlang erinnern. Und da war kein Politiker im Raum. Und möglicherweise kein Pädagoge. Es kommt irgendwo her. Aber es ist ein gesellschaftlicher Zug, wie die Frühsexualisierung übrigens. Und dann müssen wir als Salz der Erde, was hinterher auch nicht rausschmeckbar ist, hier ist es mehr oder da ist es weniger, dem Teil gerecht werden, selbst wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. Und vielleicht eine Bitte. Ich habe vorhin gesagt, Klammer auf, betet, ne, für uns oder mich. Wenn Sie nicht wissen, was, manchmal wollen die Leute genau wissen, welches Gesetz und was ist gerade am schlimmsten und so. Ich habe laufend Probleme. Aber beten Sie für mich und andere und Frau Merkel für eine harte Stirn. Im Alten Testament kommt dieser Begriff zweimal vor. Einmal wird er als Kiesel bezeichnet für einen Propheten, dass er sich nicht abdrängen lässt, und einmal als harte Stirn wie ein Diamant, um geradeaus weitergehen zu können, selbst wenn man geweht bekommt. Zweitens, ein aufrechtes und starkes Kreuz, tragfähig. Und das dritte Anliegen, was allerdings auch schon aus den zwei ersten folgt, ist um ein weiches Herz. Was gefährlich ist in der Politik. Weil wenn man dann so einen Anwurf kriegt, dann kann man auch mal da niederlegen. Deshalb harte Stirn, breites, gerades Kreuz und ein weiches Herz, um noch hinhören zu können. Selbst wenn jemand gerade ulkig schreibt.
Vielen Dank.